Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute B2B-Startups mit Wirkung, wie die Founders Foundation Deutschland neu denkt. In dieser Folge sprechen wir mit Dominik Groß und Simon Brackhage von der Founders Foundation darüber, wie ein echtes Startup-Ökosystem abseits der Metropolen entsteht, mitten im Herzen von Ostwestfalen. Gemeinsam bauen sie Brücken zwischen Tech-Gründern und dem deutschen Mittelstand und zeigen, wie man aus industriellen Herausforderungen echte Marktchancen macht. Was braucht es, um 300 Startups in einer Region zu entwickeln? Wie sieht ein funktionierendes Go-to-Market in der Industrie aus? Und warum sollten wir den Wirtschaftsstandort Deutschland noch lange nicht abschreiben? Eine inspirierende Folge über Mut, Machergeist und das neue Gründer-Mindset mit echten Insights und einem klaren Ziel. Better Products for Better Business. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen Dominik und Simon von der Founders Foundation. Wir freuen uns wirklich, dass ihr heute mit uns in dieser Folge zusammen seid und wir uns ein bisschen tiefer unterhalten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Magt ihr euch kurz vorstellen und bevor wir ins Thema einsteigen, was ihr eigentlich macht, ja, was die Founders Foundation ist und wer ihr beiden seid, Simon und Dominik?
Freue mich, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Simon, bin im Management von der Founders Foundation, organisiere mit meinem Team die mittlerweile ja bekannte Hinterdorf-Dings-Konferenz hier im Herzen des deutschen Mittelstands in Bielefeld. Bin gebürtiger Ostwestfale, zurückgekommen nach ein, zwei, drei Stationen in der Startup-Welt und freue mich jetzt hier gemeinsam mit Dominik das Ökosystem in Ostwestfalen für Technologie und Startups und Mittelstand aufzubauen.
Ich bin Dominik, bin CEO und Mitgründer der Founders Foundation. Uns gibt es seit 2016 und im Kern bauen wir hier in einer Region, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber einer der 5 stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland ist, ein Startup-Ökosystem auf. Bilden die nächste Generation von Startups vor allem aus in der Founders Foundation. Und wie Simon gerade gesagt hat, mit der Hinterland of Things, die wir seit 2018 tatsächlich machen, haben wir mittlerweile nicht nur eine Konferenz, sondern vor allem auch eine Plattform aufgebaut, wo sich die Startups, und zwar nicht nur die, die wir entwickeln, sondern auch die, die mal in dieser Region zu Gast sind, mit den familiengeführten Unternehmen entsprechend dann auch treffen, vernetzen und zusammenarbeiten.
Und wir haben es ja mit euch unterhalten im Vorfeld, ja, und so die Frage, die bei uns dann wirklich hängen geblieben ist oder die wir spannend fanden, ist ja, ihr sitzt da in Ostwestfalen-Lippe, ja, in einer Region, die so viele Menschen nicht kennen, ja, ich weiß nicht, dreimal dort, ja, wo ihr seid, ja, und entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe, Startups für Familienunternehmen, ja, oder für Mittelständler, ja, und die Frage daraus, die sich doch ergibt, ist, was für Startups brauchen Familienunternehmen? Ja, also was brauchen die? So aus eurer Sicht und eurer Erfahrung.
Also fairerweise müsste man jetzt eigentlich sagen, wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Natürlich brauchen Familienunternehmen eine ganze Reihe von, ich würde mal erstmal losgelöst von Startups, brauchen die eine ganze Reihe von digitalen und Technologielösungen. Eigentlich sind wir in Deutschland so weit in der Diskussion, dass man sagt, digitale Transformation ist schon durch. Aber wenn man dann wirklich mal hinter die Türen guckt und sich anschaut, wo eigentlich dann auch so ein Backend eines Familienunternehmens und eines mittelständischen Unternehmens steht, sieht man eigentlich an allen Ecken und Enden, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass die Unternehmen produktiver werden. Also gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Steigerung der Energiekosten. Sie müssen energieeffizienter werden. Und tatsächlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette dementsprechend digitale Lösungen auch einsetzen. So, und jetzt ist es so, dass gerade diese familiengeführten Unternehmen nicht wie die ganz großen Konzerne riesige Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben, sondern Forschung und Entwicklung idealerweise außerhalb der eigenen vier Wände entsteht. Und da sind wir bei dem Thema Startup. Und dort entsteht tatsächlich ein Eldorado an Teams, die relevant sind für den familiengeführten Mittelstand. Und das Gute ist, dass Simon tatsächlich mit seinem Team jede Menge davon scoutet. Deswegen kannst du wahrscheinlich sogar konkrete Beispiele nennen, die gerade heiß begehrt sind.
Das ist ja, glaube ich, ganz interessant, was du gesagt hast. Du warst dreimal in unserer Region, aber unsere Region ist sehr bekannt für die Firmen, die bei uns sitzen, dass alles weltbekannte Marktführer sind. Ich meine, Dr. Oetker, Miele, Schüco, Melitta, das waren ja auch alles mal Startups, die etwas verändert haben, die Probleme gelöst haben. Und wir stehen ja mit unserer Region beispielhaft für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Wir sind eine Industrieregion, die geprägt war nach dem Krieg mit Mittelstandsfirmen, die produzierendem Gewerbe haben. Und wir haben vor jetzt 9 Jahren mittlerweile in dem Ökosystem angefangen, die Startups im B2B-Bereich einzusiedeln. Also alles, was die Founders Foundation macht, ist im B2B-Bereich. Und was wir auch mit der Konferenz machen, mit einer Exhibition mit knapp 100 Tech-Startups, die dann an diesem Tag in die Region kommen. Früher ist man auf die Hinterland-Konferenz gekommen und hat das Ökosystem kennengelernt und wollte mal so gucken, was macht ein Melitta mit einem Klaas. Mittlerweile kommen überregionale, nationale, auch europäische Firmen zur Konferenz, um sich eben auf dieser Plattform mit den deutschen und internationalen Tech-B2B-Startups zu treffen und auch zu matchen. Weil, was Dominik ja auch gesagt hat, wir brauchen die Lösungen der Zukunft. Und ein Unternehmen, das früher vielleicht gesagt hat, das mache ich alles selber und alleine, ich baue meine eigenen Startups abseits des Kerngeschäfts auf, das haben wir jetzt auch gesehen, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Aber trotzdem brauchen wir die Lösung. Wir sprechen ja heute an einem Tag, wo aus Amerika die Nachricht kam mit 500 Milliarden in AI. Die werden uns vorbeiziehen. Unsere, und das sagt man ja schon lange, das ist jetzt eine Phrase oder etwas dahergesagt, ist unser Wohlstand und ist das Backbone, ist der deutsche Mittelstand. Und wenn der technologisch jetzt so empowered wird, in der Zusammenarbeit mit wieder anderen Unternehmern, ich glaube, dann steht unsere Region beispielhaft für etwas, was wir viel besser in Deutschland eigentlich können. Und das ist Mut haben, Dinge neu umzusetzen. Und deswegen nochmal, wir machen B2B-Tech. Wir suchen nach den besten Lösungen. Jedes B2B-Startup kann sich gerne bei mir melden. Wir haben bestimmt den richtigen Kunden.
Okay, das heißt, ihr seid quasi so eine Art Brücke, ja, wenn ich das richtig verstehe, zwischen dem Mittelstand oder auch dem größeren deutschen Mittelstand, ja, Familienunternehmen und Tech-Startups?
In zweierlei Hinsicht. Also in der einen sind wir mit all den Dingen, die Simon macht, vor allem tatsächlich die Brücke. Und auf der anderen Seite entwickeln wir aber auch die nächste Generation von Startups. Also natürlich wird dort auch nachhaltig der familiengeführte Mittelstand profitieren, aber im Kern geht es einfach darum, dass wir auch selber Lösungen aufbauen, und zwar von A bis Z. Also wir fangen an mit Einzeltalenten, machen Co-Founder-Matching, wir arbeiten mit der Industrie zusammen und versuchen die Teams an realen Challenges aus der Industrie und den Familienunternehmen mal hacken zu lassen. Da kommen die aber auch schon mit Ideen aus der Wissenschaft heraus und brauchen so die unternehmerische Unterstützung, um dann tatsächlich eine Marktreife dann auch zu erreichen. Und all das sorgt dafür, dass wir in dieser Region von, ich sag mal, einer Startup-Wüste, wo es vor 8 Jahren nur 3-4 Startups gab, hin zu über 300 Startups in der Region gekommen sind. Und ich glaube, alle großen Venture-Capital-Investoren aus Deutschland zumindest haben in eins unserer Alumni mittlerweile schon investiert. Und auch da begegnen wir diese Brücke eigentlich von beiden Seiten, dass wir immer auch sagen können, wir sind in einem Walk Your Talk unterwegs. Also das heißt, wir erzählen nicht nur darüber, sondern wir machen die Dinge auch selbst.
Und das Schöne ist ja, wenn ein Familienunternehmen ein Problem hat, jetzt hatten wir mit Dr. Wolf, das kann ich sagen, war auch öffentlich auf LinkedIn, die wollten Rüstzeiten verändern, verbessern, auf alten Maschinen, die aus den 60er, 70er Jahren kamen. Und dieses Problem besteht nicht nur bei Dr. Wolf. Und wenn wir jetzt da ansetzen und Gründer und Talente auf genau solche Cases setzen, dann entwickeln wir etwas, wo wir mit der Founders Foundation eben der Mission, Gründer auszubilden, die Lösung für den Mittelstand. Im besten Fall, wenn Dr. Wolf uns nicht nur das Problem gibt, wird es auch dann für die Gründer perspektivisch der erste Kunde. Und so generieren wir sehr frühzeitig schon ein Go-to-Market. Weil, das ist ja auch so, Ideen kann man viele haben, aber diese Probleme richtig zu haben und diese Probleme auch richtig mit dann zu lösen, dann kommt es ja erst wirklich, wirklich spannend. Und auch die Region bietet eben dieses Testbett. Manchmal ist es dann auch schwer, aus der Komfortzone über die Grenze von Ostwestfalen rauszukommen, weil hier ja 5 stärkste Wirtschaftsregion, wir haben die 2 meisten Milliardäre in Bielefeld und dann sagen Leute noch, Bielefeld gibt's nicht. Aber das bietet einfach eine extreme Kraft, ne? Das ist für jedes Startup ein Eldorado. Und jetzt haben wir, das kann ich auch sagen, wir haben Gründer aus Israel, die überlegen, Büros aufzumachen hier. Aber jeder ist auch aufgrund der aktuellen Lage natürlich, sind wir da sehr drauf, auf Unterstützung raus, weil diese Lösungen technologischer Natur brauchen wir für unseren Wohlstand und für Innovationskraft hier. Nicht nur in Ostwestfalen, sondern in jeder anderen Region auch.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr arbeitet eigentlich in zwei Richtungen. Einerseits, wenn ich, wie jetzt Dr. Wolf in deinem Beispiel, ich ein Problem habe, Rüstzeiten, kann ich zu euch gehen und sagen, hey, wir bräuchten eigentlich dafür eine Lösung und gibt's nicht irgendein Team, das Lust hat, dafür ein Startup zu entwickeln, weil das Problem Rüstzeiten haben nicht nur wir, sondern hat im Zweifelsfall noch ein paar tausend andere Unternehmen in Deutschland, die ein Problem damit haben und noch ein paar Millionen andere Probleme weltweit, ja? Oder umgekehrt,
Nee, genau so. Also im ersten Schritt ist es ja auch so zu verstehen, wo das Problem und die Opportunitäten eigentlich wirklich liegen. Da haben wir das Vertrauen über die letzten Jahre erarbeitet, dass wir auch wissen, wo drückt der Schuh bei den Mittelständlern. Meistens sind die Gespräche ja mit Inhabern, die gar nicht so sehr an den, so nah dran sind. Aber wenn man sich mal mit jemandem auseinandersetzt oder auch unterhält, der in der Fertigung dafür zuständig ist, diese Maschine zu warten. Was passiert, wenn dort derjenige ausfällt und krank ist? Oder jetzt der demografische Wandel. Das bietet so viele Opportunitäten, unternehmerisch auch den Geist zu haben, dort Lösungen zu entwickeln und auch gute Umsätze zu erzielen, dass eigentlich die Unternehmen gerne auf uns zukommen können und sagen, wir haben da ein Problem. Aber was wir auch machen, ist, dass wir erstmal suchen, weil alles das, was es schon gibt, das ist nicht beschränkt auf ein Land oder eine Region, sondern vielleicht ist auch die richtige Lösung im Rüstzeiten irgendwo in Shanghai. Und da haben wir natürlich auch unsere Kontakte, die wir dann versuchen, auch mal nachzufragen, gibt's denn da schon was? Weil darum geht's ja dann auch, ne, die richtigen Lösungen auch zu dem Mittelstand zugänglich zu machen, selber zu entwickeln, aber auch eine Plattform zu bieten, unter anderem auf der Konferenz dann, dass die Startups sich dort präsentieren können und den Kunden dort treffen.
Ja, und was ich ehrlich gesagt so spannend finde, und da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reinsteigen, dass ihr wirklich auch bis zum Go-to-Market mitdenkt. Das ist ja das größte Thema, was alle Startups haben. Also viele schaffen es ja im Rahmen eines Inkubators, eine Idee zu entwickeln oder mit einem Mittelständler gemeinsam ein Thema aufzusetzen, aber dann wirklich in den Markt reinzukommen, das ist wirklich schwer. Wie weit geht das denn tatsächlich? Trägt ihr das? Verfolgt ihr das? Macht ihr auch ein Scale-up mit den Startups?
Genau, also im Kern ist es so, dass wir diesen einen großen Vorteil haben, wenn es um Go-to-Market geht, dass wir dieses Reallabor, also diese Sandbox direkt vor der Haustür haben. Wir haben jetzt eben schon über die Wirtschaftsregionen und über verschiedene starke Unternehmen gesprochen. Das Spannende dabei ist, dass es 9 verschiedene Wirtschaftscluster gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo in Stuttgart ist und davor sitzt die Automobil- und Automobilzulieferindustrie und man ist sehr fokussiert unterwegs, sondern eigentlich ist man, ob jetzt in der Elektroindustrie, in dem Maschinenbau, in der Foodindustrie, Automobilzulieferer gibt es hier auch, Medien. Also man hat halt diese verschiedenen Cluster, sodass man als Startup eigentlich so ein Reallabor direkt vor der Haustür hat, um zu testen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann gilt einfach irgendwie der Sinatra-Satz aus New York, gilt dann ehrlich gesagt für Startups aus dieser Region. Ne? Also wenn du es hier schaffst, hast du eigentlich die Chance, das entsprechend ins komplette deutsche Hinterland, also dort, wo dann auch die produzierende Industrie sitzt zum Beispiel, entsprechend zu skalieren. Und das ist eigentlich das Gute daran. Und wir tracken das auf jeden Fall. Es ist so, dass wir nicht alle Programme bis zum Ende selber machen, sondern nachher auch einfach in einem sehr starken Netzwerk unterwegs sind. Also es macht ja auch Sinn, wenn ein Startup unseren Accelerator durchlaufen hat, dass es vielleicht auch nochmal an anderen Orten inhaltlich vielleicht auf eine bestimmte Branche fokussiertere Unterstützung bekommt. Oder wir es tatsächlich schaffen, dass wir diese Startups mit einem Investor, also ich sag mal einen institutionellen VC, so gut finanziert bekommen, dass dort auch wieder Profis sitzen, die diesem Team bei dieser Entwicklung weiterhelfen. Und das ist ein Mechanismus, also so im Sinne eines sehr kollaborativen Ansatzes, wo wir extrem gut und extrem stark unterwegs sind. Und dann hilft ehrlich gesagt natürlich einfach, wenn man eine Hinterland auf Sphinx-Konferenz direkt vor der Haustür organisiert, wo alle mal einmal im Jahr nach Bielefeld kommen. Weil die bringen dann auch einfach schlicht ihre klügsten Köpfe mit und vernetzen sich dann natürlich auch mit den Menschen, die wir hier ausbilden und weiterentwickeln.
Nachdem wir schon so oft über diese Hinterland of Things-Konferenz gesprochen haben, wann ist sie denn? Und vielleicht mal so ein paar Details dazu. Ja, also wer nimmt daran teil? Warum sollte man hingehen?
Hinterland 2025, Hauptmotto Reclaim. Wir treffen uns in der Stadthalle Bielefeld, 2500 bis 3000 Teilnehmer, 100 Startups, die ausstellen werden. Wir werden den Out-of-the-Box-NRW-Preis, das ist der Innovationspreis des Landes NRWs, dort auch unter anderem vergeben. Es kommen über 200 Investoren, Familienunternehmer, ca. 1000 Corporates sind mit dabei, B2B-Gründer. Wir haben 2 Bühnen, 2 Masterclass-Räume, wir haben mehrere Roundtable. Aber die Konferenz ist mehr ein Netzwerktreffen. Wir bieten nur die Plattform. Und das, was dort passiert, ist der Content, der zukunftsgerichtet ist, der relevant ist, der sich natürlich mit den Kernthemen, die wir auch setzen, in der Startup-Ausbildung auseinandersetzt. Das sind 4 Bereiche, in denen auch die Startups sich dann auf der Exhibition präsentieren. Climate Tech, HR Tech, Industrial Tech, AI ist ganz, ganz natürlich aktuell der Rising Star der Stunde. Brauchen wir nicht drüber reden. Mittlerweile nehmen auch Startups, die wahrscheinlich vom Exit stehen, auf der NL Exhibition teil, wie ein 1,5, wie ein Personio, wie ein Celonis. Das ist sehr interessant zu sehen, dass die up-and-coming Rising Startups auf die Konferenz kommen. Immer mehr internationale, aber auch die ganz großen, von denen man sagt, das sind mal Unicorns. Und auf den Bühnen werden wir auch wieder bis zu 100 oder knapp über 100 Speaker, Speakerinnen begrüßen. Ich bin sehr stolz, oder wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine Tech-Konferenz mit den Themen Mittelstand und Startups haben, die eine Diversität nahe der 50%, wenn es um die Speakerinnen geht, schafft. Das heißt, man kann es auch, wenn man das will, solche Veranstaltungen so kuratieren, dass man das eben nicht als Thema setzen muss, sondern für sich selbst dastehen lässt. Und ja, es findet in Bielefeld, das ist eine Eintageskonferenz, es ist sehr viel Aufwand. Aber ich glaube, der Return of Invest für jeden Gründer, jeden, der im Mittelstand arbeitet und jeden Familienunternehmer ist schon gegeben, wenn er reinkommt, weil dort stehen unsere Startups im Zentrum. Jeder, der einen Scouting-Auftrag hat, der sollte kommen, der sich über neue Technologien auseinandersetzen will, sollte kommen. Und das Motto Reclaim, es geht darum, dass wir ja sehen, wie unsere Wirtschaft aktuell, worum es darum steht. Und wir brauchen Unternehmer und Gründer, die daran arbeiten, dass wir weiter diese Wirtschaftskraft, in Deutschland ist Nummer 3 in der Welt, wenn wir nichts mehr tun, dann geht es bergunter und das wollen wir nicht. Und ich glaube, da gibt es Lösungen, die Leute auf der technologischen Basis, wo wir uns wieder einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten können. Das sind so der Kurzpitch. War doch jetzt nicht ein Elevator, der war vielleicht auch im 30. Stock anstatt im 4.
Vielleicht darf ich 30 Sekunden nochmal anschließen, weil der große Vorteil, also man kann ja über Vorteile und Nachteile Bielefeld sprechen, aber der große Vorteil bei der Hinterland of Things Konferenz ist, dadurch, dass das in Bielefeld stattfindet, bleiben die Leute einen Tag, die von außen kommen. So, und das bei den ganzen großen Namen, die man in Berlin sonst auf einer Veranstaltung für 30 Minuten trifft und eben nicht mit denen sprechen kann, sind halt 8 Stunden bei uns und dementsprechend zugänglich und hören sich die Pitches auch mal an. Also ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man in Berlin kommt, also wenn man in Berlin wohnt und Berliner Investoren treffen möchte, dass man einen qualitativ besseren Pitch auf der Hinterland of Things in Bielefeld hinbekommt, wahrscheinlich sogar größer als in Berlin.
Auch eine Besonderheit, wir haben keine VIP oder Speaker Area. Ich hasse Konferenzen. Als ich angefangen habe in der Startup-Szene, da war es so, boah, da sind die alle Leute, die man sprechen will, die man kennenlernen muss, die relevant sind, die verstecken sich in Speaker Areas und so. Wir hatten auch viele Diskussionen auch bei uns intern, das mal zu machen und Green Rooms, damit die Leute vor der Bühne sich ein bisschen runterkommen. Das haben wir auch. Wir sind sehr professionell. Wir haben die gleiche Agentur wie die OMR. Wir haben sogar mehr Pixel als die OMR auf den Visuals, auf unseren LEDs. Das ist für unsere Techniker immer die Benchmark. So. Und da wir vertrauen denen auch und sagen, ey, das sieht man wahrscheinlich nicht. Wir könnten auch mit 4K leben. Aber das Besondere ist wirklich diese Begegnung, die auf der Internet stattfindet. Das ist diese Plattform, wo es wirklich darum geht, Relevanz zu haben. Und dadurch sind die Leute auch, ich weiß, das kann man immer so schwierig sagen, qualitativ hochwertig. Fach- und Führungskräfte und Inhaber von Unternehmen, sage ich dann immer in meinen Sales-Pitches. Und mittlerweile auch führende Tech-Firmen wie Salesforce, Amazon, die auch partnerschaftlich jetzt seit mehreren Jahren uns unterstützen und diese Region wieder Know-how mit reinbringen und sich natürlich auch mit den hiesigen hier vernetzen. Und darüber entsteht ja ein Flywheel, dass wir im Hintergrund am besten nochmal so in die Welt rausschreien sollten, nutzt es, nimmt es an und jeder, der darauf gestalten will, hat die perfekte Möglichkeit. Und da ist, wenn es in München und Berlin wäre, wären wir wahrscheinlich schon weltweit bekannt, aber das ist gar nicht unser Anspruch. Da sind wir ostwestfälisch bodenständig.
Was ist denn euer Anspruch?
Also mein Anspruch ist ganz klar, dafür sind wir angetreten, dass wir uns in 10 Jahren nicht fragen müssen, welche Welle haben wir wieder verpasst, sondern dass wir einfach dafür stehen in Deutschland, dass wir die Wellen der Technologie entsprechend auch reiten und die unternehmerischen Chancen nutzen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Und mein Verständnis dafür ist, dass Deutschland ein sehr dezentrales Land ist, was die wirtschaftliche Stärke angeht. Also zum Beispiel ist der Anteil von Berlin am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf so marginal, dass er ich sag mal, nur Promillepunkte würde das Bruttoinlandsprodukt ohne Berlin pro Kopf sinken. So in Paris sind es ungefähr, in Frankreich sind es ungefähr 30% im Vergleich. Und das liegt einfach daran, dass die Wirtschaftspower in der Fläche entsteht. Und zwar sehr, sehr gut verteilt. Da sitzen unsere Weltmarktführer, da sitzen die Hidden Champions, da sitzen die Familienunternehmen. Aber Startup-Ökosysteme fanden vor 10 Jahren halt hauptsächlich in Berlin und München statt. Und mein Anspruch ist, das zu ändern. Also das ist einfach aus einem Standort wie Bielefeld heraus zu zeigen, dass es geht und damit auch eine Inspiration zu liefern, dass es in Heilbronn, dass es in Oldenburg, dass es in Braunschweig, dass es in Nürnberg und an anderen Standorten dazu kommt, dass man sagt, man fördert ehrlich gesagt auch genau entsprechend diese talentierten Gründerinnen und Gründer und sorgt dafür, dass diese Lösungen demnächst auch aus Deutschland herauskommen.
Ja, und dazu ergänzen vielleicht einfach die Ernsthaftigkeit in der Wahrnehmung ist mein Anspruch. Wir machen das hier alle nicht zum Spaß, sondern wir haben dahinter wirklich etwas, wo wir fest von überzeugt sind, jeden Tag dran arbeiten und das auch sinnhaft halten. Die Founders Foundation ist eine GmbH, wir haben einen klaren Auftrag. Die Hinterland ist ein wirtschaftlicher Faktor, das ist auch nochmal ein Unterschied. Wir bilden da eine Plattform ab, die so viel mehr ist und dafür ernsthaft wahrgenommen zu werden, dass die Leute auch wissen, dass da kann ich hingehen. Wir machen mit meinem Team und der ganze Founders Foundation und Dominik auch machen so viel Arbeit daran, dass wir das qualitativ auf einem Level haben, wo es nur ernst genommen werden muss. Und das ist etwas, was mich jeden Tag auch irgendwie antreibt, zu sagen, da gehen wir immer die extra Meile, weil ich habe auch mal den Dalai Lama als Speaker angefragt. Das habe ich, glaube ich, im Vorgespräch noch nicht gesagt, aber er konnte leider nicht. Nur, ich meine das wirklich ernst. Und wenn wir das ernst meinen, dann ist es in Deutschland auch mal so, da wird vielleicht mal so hingeguckt in die eine oder andere Region, jetzt machen da auch noch was. Sollten wir ernst nehmen, viele Dinge.
Mal eine Frage, und zwar, ihr seid ja im Ranking, also es gibt ja dieses Ranking hier von der Financial Times über alle Startup-Hubs in Europa, 120 Stück. Also es gibt ja mehr, also auch in Deutschland, ja, aber die da gelistet worden sind, seid ihr ja auf Platz irgendwie 68, glaube ich, ja, und Nummer 1 in NRW und ich glaube in Gesamtdeutschland seid ihr Nummer 4, ja. Und vor vielen, vielen Startup-Hubs, die es zum Beispiel in Berlin gibt, ja, oder in anderen großen Städten. Und was würdet ihr sagen, macht euch so erfolgreich, ja, dass ihr tatsächlich diesen Impact erzeugt, ja, und auch diese Masse hinbekommen habt hier von 4 auf mittlerweile 300 Startups in eurer Region? Was macht ihr anders als die anderen? Oder was ist da so euer Geheimrezept, ja?
Also ein Geheimrezept ist mit den richtigen Leuten die richtigen Sachen machen. Sehr unternehmerisch angehen, weil wir haben in Deutschland und ich würde sogar sagen in komplett Westeuropa die Herausforderung, dass so in diesem Frühphasenbereich, wenn man Startups unterstützt, funktioniert das sehr selten for profit, sondern es ist häufig irgendwie ein Zuschussgeschäft. So, und dafür gibt es verschiedene Konstellationen. Also es gibt irgendwie Konstellationen, wo der Staat reingeht und Fördergelder irgendwie verteilt. Es ist grundsätzlich gut, aber es hat dann häufig auch irgendwie immer eine staatliche Komponente drin, die in der Geschwindigkeit und Dynamik lähmt. Oder es werden Gelder reingegeben, um sehr idealistisch halt Ziele zu verfolgen, die vielleicht nicht ganz so die ich sag mal, Impact-Wirkung hat, weil nachher man sich irgendwie markentechnisch oder sonst was Idealistisches für sein eigenes Unternehmen erhofft. Und wir haben halt die Kombination, dass wir sagen, eine sehr altruistische Unternehmerfamilie mit der Familie Mohn, das ist die Eigentümerfamilie von Bertelsmann und der Stiftung dahinter, die eben genau diesen Anspruch hat, dass wir eine Wirkung erzielen sollen, indem wir die nächste Generation tatsächlich ausbilden und unterstützen. Also das heißt, wir haben so einen Founders First No Equity Ansatz, wenn man unsere Programme absolviert. Und den können wir aufgrund dieser Unterstützung, und das ist ein zweiter Aspekt, über eine lange Zeit durchziehen. Also wir gehen jetzt ins 9. Jahr und wir haben einfach einen langen Atem, dass wir nicht nach 4 Jahren irgendein CEO sagt, jetzt müssen wir einsparen und jetzt ziehen wir die Gelder aus diesem Projekt. Oder irgendein Bundesland sagt, wir haben jetzt eine Tariferhöhung für die staatlich angestellten Mitarbeiter gemacht und streichen jetzt Förderprojekte und dann wird das nicht mehr weitergeführt, sondern es ist einfach dadurch eine Kontinuität. Und wenn man das kombiniert mit den unternehmerisch denkenden Menschen macht. Also ich sag mal jetzt, Simon ist jetzt auch nicht die klassische Person, die in irgendeiner staatlichen Einheit arbeiten würde mit den Erfahrungen aus den vorherigen Startups und ich sag mal auch dem Leben im Silicon Valley, sondern das ist einfach irgendwie das Fach-Know-how, was wir brauchen, um natürlich auch die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern auch entsprechend mit zu begleiten und mit zu unterstützen. Und wenn man diese Zutaten zusammenbringt, dann ist es nachher wie beim Kochen, ne? Also das ist, wenn man die richtigen Gewürze verwendet und die in der richtigen Reihenfolge dann auch zusammenbringt, schmeckt das Essen nachher gut. Die Gerichte heißen überall ähnlich, aber es gibt gute Restaurants und nicht so gute Restaurants. Und ich glaube, da steckt dann die Magie hinter.
Wenn wir mal, ich meine, ihr habt ja einfach unglaublich viel Erfahrung jetzt hier mit euren 300 Startups, dieser Hinterland of Things, diesen neuen Wirtschaftsclustern und den Themen, die ihr abdeckt. Und ich habe heute Morgen einen Ausschnitt gesehen von einem Interview mit dem CEO von Hoxton Ventures. Und der hat gesagt, es ist was total Interessantes passiert. Ja, das Headquarter von DeepMind, ja, und die zentrale Forschungsstelle von denen sitzt in London. Ja, und das ganze AI-Headquarter von Meta sitzt in Paris. Ja, dann hat so ein paar Beispiele aufgezählt, dass ganz viele von diesen AI-Hubs tatsächlich in Europa sitzen. Und er hat gemeint, dass das Interessante daran ist, dass Europa zum ersten Mal nicht nur irgendwie in Nischen gut ist, ja, sondern in einer horizontalen Fläche, so hat er das bezeichnet, ja, dass wir horizontal gerade in diesem Thema AI offensichtlich so attraktiv sind, dass diese großen Giga-Tech-Companies aus den USA hier sich ansiedeln, ja. Und wo seht ihr denn die Chance für Deutschland? Weil man hat ja im Moment, wenn man so die Presse liest, das Gefühl, so es geht alles abwärts. Die Automobilindustrie geht abwärts, wir gehen pleite, ja. Wo seht ihr die Zukunft?
Ich finde, dass Deutschland eine Stärke hat, dass die Wirtschaft so ein bisschen funktioniert wie so ein Schweizer Taschenmesser. Und da sind jetzt nicht irgendwie diese 5 oder in Amerika sind es, glaube ich, mittlerweile die 7 Big Player von Meta über Alphabet, Amazon und Google. Nvidia, sondern Deutschlands Stärke ist da die Dezentralität mit unfassbar vielen verschiedenen Geschäftsmodellen und einer entsprechenden Vielfalt und damit aber auch die Stärke, bestimmte Dinge lösen zu können. Wenn wir jetzt auf AI blicken, vor allem entsprechend mit einem Datenschatz, der überhaupt erstmal digitalisiert werden muss. Ne? Also jetzt OpenAI angucke, die natürlich einfach übers Internet unfassbar viele Daten scrollen können, ist es halt so, dass du in der Industrie diese Daten überhaupt erstmal digitalisieren musst. Also Simon hatte eben dieses schöne Beispiel der Umrüstungsgeschwindigkeit im Maschinenbau. Man wird sich wundern, wie viele Daten dort analog erhoben werden und wie weit wir in Deutschland noch davon weg sind, überhaupt das erstmal zu erfassen, damit Algorithmen rübergeschickt werden können. So, und diese vertikale Tiefe ist aber eine wahnsinnige Chance auch im Bereich AI, um dort neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu heben. Und zusätzlich dazu haben wir, was das Talent angeht, glaube ich, dort auch echt einen Vorteil, weil wir einfach wirklich in dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften ja nachweislich und zahlentechnisch starke und sehr gut ausgebildete Talente haben, mit denen wir genau solche Schätze heben können. So, jetzt entsteht ja auch gerade ein Investment, dass wir halt mehr Science to Business in Deutschland machen, über zum Beispiel die Startup Factory Ausschreibung oder ähnliche Aktivitäten. Und all das sind Dinge, wo ich einfach eine brutale Chance sehe. Andererseits, und Simon hatte das eingangs gesagt, Trump sammelt 500 Milliarden gerade ein, um AI zu aktivieren, ist häufig der Vorschlaghammer, mit dem dann sowohl dort als auch in China agiert wird, deutlich größer als das, was wir machen.
Also ich glaube aber auch an unsere deutsche Industrie und gerade an den deutschen Mittelstand. Wir haben dort immer noch, wir haben früher vor 10, 15 Jahren über diese digitale Transformation gesprochen. Heute redet keiner mehr über digitale Transformation, sondern Digitalisierung. Wir sind in so einem Evolutionsprozess. Und wenn wir uns angucken, was unseren Wohlstand eigentlich aktuell ausmacht, sind das produzierende Firmen, die wirklich auch Heavy Machinery machen. Wir sprechen über grünen Stahl oder über ThyssenKrupp, wie sie irgendwie die Wettbewerbsvorteile schaffen können. Ich glaube, das ist alles richtig. Ich habe mich seit 2 Wochen mit einem sehr schlauen Mitarbeiter bei uns in der Founders Foundation zu einer No Lights Factory unterhalten. Das ist ein super komplex spannendes Ziel, was wir verfolgen können. Also wie kann eine Fabrik ohne Mitarbeiter der Zukunft aussehen? Das wird auch erst in 10 Jahren wahrscheinlich der Fall sein. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, diese Technologien wie AI, Datenerhebung, aber auch Robotics, wo wir ja mal führend waren und immer noch sind, zu kombinieren und Factories zu bauen, die ohne Mitarbeiter auskommen, dann ist das vielleicht auch eine Vision in Zukunft, wo wir Wettbewerbsvorteile auf Basis unserer aktuellen Wettbewerbsvorteile innerhalb der Wertschöpfung generieren können. Und da kommt alles das, was Dominik gesagt hat, unser Erfindergeist, unsere Ingenieurskunst, unsere Universitäten, die wir hebeln können, mit dazu. Und bei mir ist es noch gar nicht, dass wir sagen, wir haben das alles verloren. Ja, AI, da sind wir hinten dran. Die Amerikaner, was du angesprochen hast, da sind viele, die gerade hier investieren. Wir können das Beispiel auch sagen, Microsoft in Düsseldorf. Das sind Datenautobahnen, die quer durch Europa gehen werden. Wir haben Amazon, die Rechenzentren in der Nähe von Berlin in Brandenburg bauen werden, weil sie den europäischen Markt durch die Regulatorik, und wir sehen ja auch gerade, was da sich bewegt, benötigen. Und da drauf auch zu sehen, wenn wir 400 Millionen Europäer sind, sind wir auch mehr als Binnenmarkt als ein Amerika und können im internationalen Wettbewerb auch Forderungen stellen. Aber dieses Beispiel von einer No-Lights-Factory, das ist echt spannend. Dadurch bieten sich natürlich auch wieder Dienstleister Möglichkeiten, was ist, wenn dort Wartung ausfällt und so weiter. Da entsteht dann viel mehr dahinter. Und ich glaube, wir müssen diesen Mut haben, vielleicht auch gemeinsam mal so eine No-Lights-Factory hier in Bielefeld irgendwo hinzubauen. Da gibt es so viele Maschinenbauer, die davon profitieren könnten. Gerade auf den Problemen, vor denen wir stehen, demografischer Wandel, Arbeitskräftemangel und so weiter und so fort, Strom und Energie, das würde sowas vielleicht etwas bringen.
Das wird ja auch kommen jetzt mit der ganzen Robotik, die kommt, ja, und Drohnen und allen möglichen. Also man sieht das ja schon bei Inspektionen. Wir haben uns irgendwie vor 2 Wochen mit Energy Robotics unterhalten. Die sind auch ein Startup aus dem Frankfurter Raum irgendwo. Darmstadt kommen die, ja. Und die managen ganze Roboterflotten, ja. Also um dann zum Beispiel Kraftwerke zu überwachen oder Ölplattformen oder egal was, ja, so, und die sagen auch, ja, also die Fabrik der Zukunft Fabriken sind halt für Menschen gebaut, aber in dem Moment, wo Menschen die nicht mehr überwachen müssen, können die Fabriken komplett anders bauen. Und da wird bestimmt spannende Sachen entstehen, glaube ich. Was ist denn aus eurer Sicht so, was in Deutschland, steht ja jetzt kurz vor der Wahl, was wäre denn auf eurer Wunschliste, was Deutschland machen sollte, damit die deutsche Wirtschaft und auch die deutsche Startup-Szene wieder so ein bisschen nach vorne kommt? Oder noch weiter nach vorne kommt.
Ich habe mal Carsten Lindemann letztes Jahr 100 Milliarden für den deutschen Mittelstand vorgeschlagen. Das wäre ja vielleicht auch mal so ein Innovationspaket, das gut wäre. Die Dinge, die umgesetzt werden und die in Planung waren, es kann ja nicht sein, dass wir eine Win-Initiative haben, die jetzt am Haushalt irgendwo scheitert, die auf 2026 verschoben ist. Das hindert unsere Gründer, das hindert den Investitionsstandort von uns, vielleicht einfach mal so ein, das ist auch, was der Mittelstand ja auch oder unsere Industrie ja auch einfach nur braucht, eine Verlässlichkeit und Planungssicherheit und dann auch eine Bereitschaft, dort etwas zu tun, damit wir unseren Standort und unsere Heimat nicht ganz technologisch verlieren, auf Abstellgleis sind. Und das ist wieder auch ein hochkomplexes Thema, nur aus der Startup-Perspektive. Da ist viel passiert. Das Interessante ist ja auch, dass der Startup-Verband von Christian Miele jetzt als Präsident geführt wurde, jetzt von Verena Pauster, einer weiteren aus Westfalen. Also ich glaube, da werden die richtigen Dinge gerade umgesetzt. Also das sind so meine 2 Takes, Verlässlichkeit und auch den Mut, die Innovationen zu tätigen.
Ich finde halt einfach die Emotionen wieder in einer positiven Art und Weise stärken. Also häufig unterschätzen wir, wie viel Wirtschaft doch auch mit Emotionen zu tun hat. Ja, also bei den ganzen Gründern, also unser Claim in der Founders Foundation ist ja Empowering Entrepreneurs und dieses Empowern hat einfach auch eine extrem hohe Bedeutung am Anfang und jeder weiß irgendwie, es gibt diese Ups und Downs, wenn man gründet und da geht es einfach darum, das richtige Mindset, die richtige auch emotionale Unterstützung zu haben, um nachher auch die dicken Probleme zu lösen und gleich ist es aber ehrlich gesagt auch für die etablierte Wirtschaft, ne? Also manchmal ist diese Gesamtstimmung so, dass man sich nicht wundern darf, wenn auch größere Unternehmen ihre Produktion oder ihre Geschäfte ins Ausland verlegen und dort halt irgendwie gucken, wie sie die Umsätze steigern können, damit sie sich nicht mit den ganzen Dingen im Inland rumschlagen müssen. Und das ist etwas, was wir durchaus auch regeln müssen. Also das heißt, neben der Verlässlichkeit natürlich auch die Positivität einfach schlicht wieder stärken. Also natürlich gibt es staatliche Hemmnisse, die momentan dafür sorgen, dass Unternehmen halt nicht nach vorne gehen, dass sie nicht investieren, dass sie kein Risiko eingehen. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Schöne daran, sind es ja Unternehmer und Unternehmer und Unternehmerinnen, die finden schon ganz gerne auch selbst Lösungen. Aber es ist halt irgendwie einen Rahmen und einen Raum schaffen, wo wir die auch mal wieder lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Und wir neigen immer dazu, uns mit den ganzen Dingen dann auch zu beschäftigen, die mit Sicherheit nerven und manchmal halt auch einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn man über die Grenzen guckt. Aber das wäre ehrlich gesagt meine Hoffnung, dass wir diesen positiven Raum wieder schaffen, dass wir diesen unternehmerischen Spirit mal wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, von der kurzen Leine lassen.
Ich finde das echt schön. Ihr seid eine der ersten seit vielen Wochen, mit denen man so spricht, die wirklich irgendwas Positives haben, ja, weil fast jeden Gründer, den ich hier so im Berliner Umfeld, wo ich mich hauptsächlich bewege in der Startup-Szene, treffe, die sagen ganz oft so, wenn ich ein zweites Mal gründen würde, würde ich es nicht in Deutschland tun, ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man in Deutschland verwurzelt ist, es ist schade. Es ist schade, weil viele gucken nur in die Medien rein und in in dem, was so weitergetragen wird, ohne weiter zu gucken, ja, was kann ich denn tatsächlich machen? Ja, gibt es solche Blueprints wie ihr in meiner Region? Kann ich irgendwie mir Unterstützung ran, Netzwerke, kann ich auf solche Konferenzen gehen? Und das finde ich gut. Ich finde das gut, dass ihr das macht.
Es gibt aber auch viele in der deutschen Gründerszene, die sehr daran arbeiten und gewillt sind, dieses Land und auch unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen und die Rahmenbedingungen für Startups auch zu verändern. Da sind wir jetzt ein kleiner Teil von, aber wir sind, glaube ich, auch Teil von den richtigen Netzwerken, weil wir die richtigen Leute, die man zusammenbringen möchte, die können was bewegen. Und das ist ja auch auf einer Konferenz. Ne? Ich möchte auch nicht die Leute nur haben, die alle sich gleich der Meinung sind. Das muss auch Reibung entstehen, damit Energie irgendwo rauskommt. Da kommen wir auf die richtigen Lösungen. Manchmal sind wir, glaube ich, nur stehen uns ein bisschen selbst im Weg. Dieses einfach mal machen. Ich glaube, als ich hier angefangen habe und Dominik und Sebastian damals das Gespräch mit mir geführt haben, war es so, ja, wir machen diese Dinge mal und gucken dann auch. Und das ist ja diese Logik, die Startups auch, die Lean Startup Logik ist, MVP zu bauen und zu gucken und zu testen, was kommt dabei rum. Und nicht German Angst und irgendwie zu sagen, ja, jetzt lassen wir es, weil das hat doch eh keinen Sinn. Das haben wir immer schon gemacht, das funktioniert nicht. Wir sprechen nicht mehr von einem kulturellen Wandel, sondern von den Dingen, die wir benötigen. Und ich glaube, viele würden nicht nochmal in Deutschland gründen, weil sie, klar, irgendwie die Debatte haben, dass auch viel Steuern gezahlt werden hier, das ist auch richtig. Aber was dieses Land auch für Möglichkeiten einem bietet, überhaupt so zu leben und so diese Dinge zu entwickeln. Gleichzeitig, ich habe es in Amerika erlebt, ich würde nicht tauschen wollen. Also ich würde nicht in Amerika nochmal mein Startup gründen. Das ist etwas, wo ich einen Markt sehe, ja, aber wir haben ja auch eine Verantwortung für uns. Und wenn wir diesen Schulterschluss mit den deutschen Familienunternehmen haben, ein Familienunternehmer ist in erster Linie, hat so viel Verantwortung für die Region, für Mitarbeiter und die denken dadurch auch langfristiger. Und diese kurzfristige Denkweise bei Startups ist richtig, verändert sich aktuell auch und dadurch werden die Startups wieder besser. Also dass auf einmal Investitionen ein bisschen schwierig waren, dadurch wurden auf einmal die Kunden wichtiger. Und diese Symbiose, dieses Flywheel zu befeuern, da sehe ich schon eine Chance. Und ich viele mittlerweile, die auch mal Speaker bei uns waren, wenn sie zuhören, die wissen, sind Freunde von mir geworden. Und die würde ich nicht sagen, dass die dieses Land abgeschrieben haben und sagen, hier würden sie nicht mehr gründen, sondern ganz im Gegenteil. Deren Passion ist es zu sagen, ich mache wir hier jetzt gerade richtig, nochmal jetzt erst recht. Aber es gibt viele Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen. So.
Und ich glaube, dass es in der Region auch entsprechend prägt. Also jetzt haben wir ja über hunderte Jahre gealterte Unternehmen hier, in Anführungsstrichen. Aber diese Unternehmerfamilien leben halt auch vor, was Verantwortung bedeutet. Ne? Dass sie, auch wenn sie weltweit unterwegs sind, sich auch für den Standort entsprechend engagieren. So, und das heißt jetzt nicht immer Neudeutsch, man hat CSR-Initiativen oder denkt über Social Entrepreneurship nach, sondern das heißt einfach, dass man sich für den Standort, an dem man ist, entsprechend verantwortlich fühlt. Heißt einerseits für die Menschen, aber andererseits auch für dieses Drumherum. So, und dementsprechend engagieren sich diese Familienunternehmen auch vor Ort. So, und diese gesellschaftliche Verantwortung, also ich glaube, es steht sogar im Grundgesetz, das Eigentum verpflichtet, wenn ich irgendwie erinnere. So, und das wird natürlich vorgelebt. So, und das ist natürlich auch ganz gut, wenn die nächste Generation an Startup-Unternehmen kommt, die, und das möchte ich ja auch unbedingt, eine andere Art der Finanzierungsform auch für sich erlernt. Also die deutsche Wirtschaft ist ja, ich sag mal, auf klassische Kredite aufgebaut oder halt auf Bootstrappen und Umsatz. Und wenn man nach Amerika guckt, ist es häufig so, dass Risikokapital eine große Bedeutung spielt, um die größten Unternehmen entsprechend dann auch aufzubauen, bevor sie halt an der Börse entsprechend notiert sind. Und wir müssen einfach in Deutschland lernen, wie wir an Kapital kommen. Aber was wir nicht verlernen sollten, sind dann die entsprechenden Werte, wie man damit umgeht. Und ich finde tatsächlich, wenn man in Deutschland auch ein Unternehmen aufbaut und von den Strukturen hier profitiert, finde ich es immer ein bisschen leichtfertig zu sagen, mein nächstes Ding mache ich einfach in Amerika, um noch reicher zu werden. Sondern erst ist ja immer eine Frage, okay, wie übernehme ich selber dann auch vielleicht die Verantwortung und versuche, meine unternehmerische Kraft dafür einzusetzen, dass es an dem Ort, an dem ich bin, auch zukünftig besser laufen wird.
Das heißt ja, was es auch bräuchte, wäre so ein Mindset-Change, ja, was Finanzierung betrifft, ja, also weg vom Kredit mehr hin zum Investitionskapital, ja. Und ist denn eure Wahrnehmung, dass wirklich nicht genügend Investitionskapital da ist, ja, weil ich meine, man hat ja so das Gefühl, es ist wirklich unfassbar viel Geld im Moment vorhanden, ja. Oder ist es eher, dass die Hemmnis ist, in dem Moment, wo ich Investoren drin habe, habe ich natürlich auch Leute im Board, die mitbestimmen. Also Ist das nicht eher das Hemmnis? Ja, also gar nicht so sehr auf der Geldseite, sondern eher so, will ich Leute mit an Bord haben, die dann mitbestimmen und mir sagen, was zu tun ist oder die unbequem sind oder, ja.
Also das ist ein Riesenpunkt. Wenn irgendwie das Familienunternehmen über Jahrzehnte in eigener Hand ist, ist es deutlich schwieriger, Leute reinzulassen, die dann plötzlich mitreden und mitbestimmen. Manchmal hilft es halt auch am Kleinen, wenn man anfängt zu diversifizieren. Also wir haben ja in Deutschland ein schönes Beispiel, wenn es um die Otto Group geht und um About You. Also das ist ja auch so, dass Otto sich ja irgendwann entscheiden musste, wenn man einen Konkurrenten zu Zalando aufbaut, dass man sich irgendwann entscheiden muss, dass man vielleicht auch mal Anteile abgibt und Partner hat, die das entsprechend mitfinanzieren, weil Zalando halt mit entsprechend Venture-Kapital relativ schnell gewachsen ist. So, und Ähnliches kann man im Kleinen natürlich auch machen, weil die Unternehmen müssen einfach schlicht lernen zu diversifizieren, wo heutzutage aufgrund der schnellen Innovationszyklen gar nicht mehr genau gesagt werden kann, worauf setzt man jetzt eigentlich. Also das heißt, man muss das Risiko dementsprechend deutlich mehr streuen und hat dann natürlich auch eine Option zu sagen, damit holt man sich auch vielleicht in auch weiteren Rechtsformen neue Partner mit an Bord und muss es nicht immer am Kern, ich sag mal, in der Kerngesellschaft des eigenen Familienunternehmens machen. Also da gibt es ja zig Lösungen. Aber diesen Mindset-Shift braucht es tatsächlich, weil häufig die Antwort immer ist, ich mache es als erstes selber und dann gebe ich mal 3 Millionen rein und dann merke ich so, jetzt habe ich 3 Millionen reinbekommen, jetzt will ich aber irgendwie auch mein Geld wiederhaben und lass jetzt nicht jemand außen mitspielen, der vielleicht für weniger reinkommt. Und dann hat man sich einfach in eine Sackgasse manövriert, aus der man nicht rauskommt. So, und dann ist die Folge, dass man sagt, oh, jetzt probiere es nicht mehr mit Startups. Ich habe es ja mal probiert. Das funktioniert nicht. Mache ich die nächsten 10 Jahre nicht mehr. Und das ist etwas, was man definitiv lernen muss in Deutschland, um halt auch mit solchen, ja, ich sag mal, Investitionsformen umzugehen. Weil ich bin der Überzeugung, Geld genug ist da. Es wird aber nicht aktiv genug investiert und es wird aus Deutschland heraus auch nicht aktiv genug allokiert.
Ja, und gerade die Familienunternehmer sind ja so, man kann nur das ausgeben, was man irgendwo verdient hat. Und man muss das verdienen, um es auszugeben. Das ist so noch wirklich ein Mindset, was richtig ist, ne? Gerade auf Sicherheit zu fahren. Wir merken ja auch gerade immer, wenn die Krise nur naht, ist überall direkt alles Stopp. Ne? Also ich könnte 10 Unternehmen gerade aufzählen, denen es hoch, die sehr, sehr, denen es sehr gut geht, aber die gerade Maßnahmen sofort umsetzen, um auf Sicherheit zu fahren. Und auch dieses, was Dominik gesagt hat, auf 10 Jahre mache ich das nicht mehr. Das habe ich jetzt gemacht, damit habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, das lasse ich. Und da ist es auch so, wenn sie es selber machen und mit Profis zusammen, oder anstatt mit Profis zusammenzuarbeiten, dann kann sowas dabei rauskommen. Das Vertrauen aber zu haben, zu sagen, was habe ich davon gelernt, das können wir uns auch noch bei den Amerikanern abgucken, weil wir haben immer ja noch so ein Scheitern. Ne? Der Deutsche, der sieht Leute gerne, die gescheitert sind. Und dann sagen sie, es gibt ja auch in keiner anderen Sprache der Welt, glaube ich, das Wort Schadenfreude anstatt in Deutsch. Und der Amerikaner sagt immer, ja, was hast du denn gelernt? Was machst du? Das ist tief bei uns verankert. Aber wenn du einem Familienunternehmer sagst, ja, du hast da gerade 3 Millionen verbrannt und was hast du gelernt, dann kommst du da auch nicht weiter. Das dauert auch ein bisschen. Ich komme aus einem Familienunternehmen, bin die 4. Generation. Bei uns ist mein Großvater mit 85 noch jeden Tag in der Firma. Der ist auch so, ne? Der hat feste Glaubenssätze, die werden sich nicht mehr verändern. Und wir sehen aber auch, dass die junge Generation, die Next Gen, dort auch Dinge umsetzt, die auf einmal ganz andere Wege sind, ganz neu sind, sich auch ganz anders präsentieren, auch auf LinkedIn, auf den Kanälen, nahbarer sind. Und dadurch wahrscheinlich auch eine andere Investitionsbereitschaft haben. Oder eben auch die zuerst in die Startup-Welt gehen und dann wieder zurück ins Familienunternehmen. Das ist auch sehr spannend gerade. Da gibt es viele, viele Beispiele, die vielleicht auch auf der Konferenz dann da sind, mit denen man sich dann vernetzen kann und die Erfahrungswerte auszutauschen.
Jetzt ist vielleicht auch überhaupt so, dass das vielleicht auch eins der Dinge ist, die gerade passiert in Deutschland, ist dieser Generationswechsel. Ja, also ich sehe es jetzt bei uns, ich komme auch aus Mittelstand, mein Vater mit 88 Jahren hat immer noch alle Anteile, ja. Das ist immer im Aufsichtsrat, ja. So klassischer deutscher Mittelstand, ja. Und da ist natürlich auch so, dass in dem Moment, wo da tatsächlich ein Generationswechsel stattfindet, dann auch neue Möglichkeiten entstehen, ja. Weil dann quasi im Zweifelsfall nicht nur ich als nächste Generation nachrücke, sondern gleich meine Kinder mit, ja. Oder?
Und das Interessante ist ja, in herausfordernden Zeiten braucht es immer Unternehmerpersönlichkeiten, die dann Dinge neu machen, neu anfangen, neue Wege zu gehen. Und das ist ja auch das Momentum für die deutschen Familienunternehmen, diese Chance jetzt zu nutzen, zu sagen, wir haben ja eine Krise, das gab es, glaube ich, seit dem Krieg nicht mehr, ne, dass wir so viele Jahre hintereinander einfach diesen Negativrückgang haben und Negativwachstum. Und das heißt auch für viele andere, diese Transformation oder Evolution jetzt radikal zu gehen. Aber auch Chancen, ne? Und dann, ja, es ist schwierig. Wir haben ein paar Tipps, glaube ich, die wir weitergeben können, wenn man sich mal unterhält, wie es funktionieren könnte. Aber da auch, ne? Das muss, glaube ich, jedes Familienunternehmen den Weg für sich finden. Viele aus Westfalen haben es sehr ruhig geregelt. Auch, ich glaube, es gibt wenig Unternehmen. Dominik hat das mal gesagt. Muss ich, glaube ich, nochmal sagen. Wir werden jetzt mal 7. Generation. Da ist 1 von 1000 klappt dann bei der 7. Generation. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, merkt, dass wir das gut geschafft haben. Aber auch mit der Vita, ne? Wir haben nie daran geglaubt, Bücher im Internet zu versenden oder das, auf einmal CDs nicht mehr gedruckt werden, was Kerngeschäft war. Und das gilt es jetzt für viele Familienunternehmen zu erkennen und sich zu, wie die Darwin-Evolutionstheorie anzupassen, um eben nachher radikal zu überleben. Das muss man aber dann so hart auch sagen.
Ja, und es gibt tatsächlich noch einen Aspekt. Also ich komme auch aus Mittelstand, 2. Generation, und wir haben Exit gemacht, aber wir haben viele Startup-Akquisitionen gemacht und haben damit massiv die Workforce verjüngt. Weil wir waren halt aus dem alten Engineering heraus irgendwie, und das war eine Riesenchance, einfach, dass das Unternehmen mit einem Schlag einen wesentlich jüngeren, höheren Anteil an Entwicklern bekommen hat. Das vergessen auch ganz viele, dass es nicht nur um Markt und Technologie geht und Know-how, die man zukauft, sondern tatsächlich auch um eine junge Generation, die in so ein altes Unternehmen reinkommt, überhaupt Möglichkeiten eröffnet, dass vielleicht oben die neue Generation ein Match findet im Entwicklerbereich, ja, oder in der Workforce. Das sehen halt ganz viele nicht, wenn sie drüber reden, ja. Und das ist wirklich auch eine Riesenchance.
Absolut. Und das spricht wieder so ein bisschen in dem Bereich, also für den strategischen Fokus auf Diversifizierung. Also, dass man halt tatsächlich einfach auch versucht, mal andere Unternehmen an sich ranzulassen, in welcher Form auch immer. Ich meine, das ist das Schöne, da lassen so Startup-Kooperationen ja vielfältige Sachen zu, ne? Von, ich sag mal, kleinen, mit denen man zusammen vielleicht den ersten Prototypen entwickelt, über große, die dafür über ihre Software kollaboratives Arbeiten ermöglicht, was man ansonsten vielleicht, wenn man so ein SAP installiert hat oder so in seinem Unternehmen, eher nicht hat. Bis hin zu, man investiert einfach mal in verschiedene Unternehmen und hat eine vernünftige Portfoliostreuung und guckt mal, was funktioniert. Also die Bandbreite von Kollaborationsmöglichkeiten ist ja entsprechend groß. Nachher ist es relativ einfach. Also das ist, Simon hat ja die Evolution angesprochen. In Deutschland, das haben wir letztes Jahr gesehen, es ist eine Welle an Insolvenzen in Deutschland halt passiert, wie die 10 Jahre zuvor nicht. Also das heißt, wir können uns einfach schlicht darauf einstellen, das wird auch dieses Jahr so sein, dass es einfach Unternehmen nicht schaffen werden. So, und dafür aber, und das darf man auch nicht vergessen, entstehen jede Menge neue. So, und damit entsteht auch neues Unternehmertum. Und auch das tut Deutschland ja durchaus gut.
Wenn ich als Arbeitgeber irgendwo anfange, in einem klassischen Mittelstand, und muss noch mit irgendwie MS-DOS arbeiten, ich übertreibe jetzt, dann macht das auch am Bild, dann hat er keine Lust, irgendwie zu arbeiten. Das heißt, auch die Employability von dem Familienunternehmen muss auch gegeben sein, dass ich mit technologischen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter gebe und dass die auch die Tools und Fähigkeiten haben, dort auch die Innovationen voranzutreiben. Ne? Das ist, wenn ich dann irgendwie mich krank melden muss, noch mit wirklich einem gelben Schein jetzt einreichen müsste und nicht bei Personio einfach nur Klick mache, dann bietet das vielfältige Möglichkeiten, doch mal mit Startup zusammenzuarbeiten, dann haben vielleicht auch die Mitarbeiter auch Freude und werden natürlich dadurch auch besser und denken auch ganz anders in ihren Lösungen. Ne? Das ist eine Veränderungsgeschwindigkeit, die dann von innen passiert, wenn sie nicht in die alten Muster vielleicht zurückkehren müssen, sondern mit den modernen Arbeitswegen und Tools und Lösungen um auch arbeiten dürfen. So.
Meine Frau ist Historikerin, ja. Und die hat mich irgendwie irgendwann so, als Corona kam, als diese Covid-Krise kam, hat gesagt, das ist ganz interessant, dass diese Welt durch, oder auch Deutschland speziell, ja, durch so Wellen durchläuft oder Europa durch Wellen durchläuft, ja. Und es gibt immer so Umbruchpunkte, ja. Und der erste Umbruchpunkt war so im Mittelalter, so die Pest. Das heißt, man hat immer eine Gesundheitskrise und dann hat man immer ein Upgrade. Ein Upgrade im Wirtschaftssystem und ein Upgrade im politischen System. Und im Wirtschaftssystem war das Upgrade von den Zünften hin zur Manufaktur und im politischen vom Feudalismus hin zur repräsentativen Monarchie. Ja, Riesenfortschritt. Und dann hatten wir Ersten, Zweiten Weltkrieg, wieder Gesundheitskrise, ja, spanische Grippe, 50 Millionen Tote, haben wir ein bisschen vergessen, aber war gewaltig. Ja. Und wir haben immer Krieg, 30-jähriger Krieg, dann Erster, Zweiter Weltkrieg zusammen waren auch irgendwie 33 Jahre Krieg. Und wir hatten wieder einen Umbruch, ein Upgrade im System, ja. Also wirtschaftlich von der Manufaktur zur Massenindustrialisierung und politisch von der repräsentativen Monarchie zur dysfunktionalen Demokratie, ja. Und jetzt haben wir ja quasi wieder so einen Umbruchpunkt. Also das ist so mein Eindruck. Ja, wir hatten wieder so eine Gesundheitskrise, Corona, ja. Also das ist immer so ein Marker für diese Umbruchpunkte, ja. Und man hat ja auch den Eindruck, so Massenindustrialisierung läuft nicht mehr so richtig, ja. Und unser politisches System, dysfunktionale Demokratie, ist halt ziemlich dysfunktional geworden. Die funktioniert auch nicht mehr so richtig, ja. So kann ja wirklich sein, ja, dass wir jetzt wirklich genau im Moment an so einem Umbruchpunkt sind, zu einem neuen Wirtschaftssystem, aber auch zu einem neuen politischen System. Und dann ist ja spannend zu beobachten, was zum Beispiel Argentinien tut, dieser Milei oder wie er heißt, ja, der innerhalb von einem Jahr dieses Land, das immer irgendwie da niederlag, ja, komplett nach vorne gebracht hat, ja. Indem er einfach radikal das politische System geändert hat. Entbürokratisiert, Ministerien abgeschafft, Gesetze abgeschafft, alles abgeschafft, ja. Und plötzlich läuft der Laden wieder. Ja, und das ist ja nur so ein Beispiel, ja. Aber es entstehen ja lauter Beispiele, ja. Und ich denke, wir haben in Deutschland, wenn man jetzt mal historisch rückblickend betrachtet, eine Menge krasser Krisen bewältigt, ja. Eigentlich können wir das, ja. Können Umbruch. Und können wir was Neues machen, ja. Also wenn man es mal positiv betrachtet, ja. Ja. Aber ich glaube, die Zukunft wird einfach anders aussehen.
Also ich habe noch die Hoffnung und den Glauben daran, dass unsere Demokratie noch so stark ist und so gefestigt ist, dass wir dort in die Zukunft auch den nächsten, dass wir das auch in der Zukunft uns darauf verlässlich verlassen können. Ich glaube, was wir aber trotzdem sehen, dass wir zurückkommen müssen zu einer Effizienz in den Debatten auch, dass wir ressourcenschonend einfach umgehen müssen, Stichwort Bürokratie, manche Dinge auch mal pragmatisch anzusehen, ne? Dass wir Diskussionen führen und Zeit irgendwo reinstecken, die berechtigt sind. Und ich bin ganz starker Verfechter von Werten und Glaubensgrundsätzen, die richtig sind. Freiheitlich-demokratische Grundordnung steht für mich außer Frage. Aber die ein oder andere Diskussion, wo wir die Wirtschaft wieder an die erste Stelle rücken sollten, damit unser System auch funktioniert, müssten wir in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, jedes Jahr 2% Wachstum haben, allein um die Renten zu finanzieren. Dass das eine Auswirkung darauf hat, dass wir gesellschaftlich auch Tumulte bekommen, dass sie dann die Auswirkung ist, dass unser System nicht funktioniert, daran müssen wir arbeiten. Also ich glaube, dass das für alle jetzt auch bei der Wahl, keine Parteiwerbung oder so, aber wir müssen die Wirtschaft an erste Stelle setzen, damit unser System funktioniert. Und das ist alles, was wir im Vorfeld besprochen haben, wirkt sich darauf aus. Und dann können wir auch ein Milei, wer ist in Argentinien, da sind andere Systeme, wir sehen es in Amerika, sind auch andere Systeme. Auch unser System hat Vorteile, die wir dann haben. Hab ja Politik studiert in der Art und Weise und da geht es ja immer darum, wie es Macht verteilt. Und wenn die Macht in den falschen Händen ist, dann passiert immer was Falsches. Und das sind ja auch die Beispiele, die du ja genannt hast, bis auf Krisen, die wir nicht, Gesundheitskrisen, die wir nicht beeinflussen können. Dennoch, wenn wir stark zusammenstehen, auf die richtigen Werte, dann habe ich ein großes Vertrauen, dass wir auch den Wohlstand unseres Landes weiterhin aus einer starken Wirtschaftsstandort generieren können.
Aber ich würde einen Punkt da sehr gerne nochmal unterstreichen, weil wir haben das gerade so brandaktuell erlebt, als Trump jetzt wieder neu ernannt wurde, in welcher Art und Weise die deutschen Medien darüber berichten. Es ist so, wir setzen uns damit auseinander, dass er es nicht schafft, aufgrund des großen Hutes seiner Frau einen Kuss zu geben. Wir setzen uns damit auseinander, dass Zuckerberg in den Ausschnitt der Partnerin von Jeff Bezos guckt und diskutieren, ob Elon Musk jetzt den Hitlergruß gezeigt hat, ja oder nein. Mit den wesentlichen Dingen setzen wir uns aber viel weniger auseinander, die aber für uns ehrlich gesagt viel relevanter sind. Und nachher ist ein großer Punkt, wie gewinnen wir eigentlich in Europa eine Resilienz, um damit umzugehen? Also wenn wir Gründer ausbilden, dann lehren wir den Gründer immer eines und den Gründerinnen genauso. Was ist der Circle of Influence? Also was kann man selber in seinem Unternehmen beeinflussen, um erfolgreich zu arbeiten? Und ich glaube, das ist etwas, was uns gut tun würde, auch wenn wir makroökonomisch auf Deutschland und Europa gucken, dass wir uns ein bisschen mehr mit diesen Dingen halt auch auseinandersetzen und ein bisschen weniger mit dem ganzen Quatsch drumherum.
Wunderbar. Dann ja, also ich finde, wir hatten eine spannende Diskussion. Paulina, ich weiß nicht, wie du es siehst. Hast du noch eine Frage?
Ich fand gerade das, was Dominik zum Schluss gesagt hat, war wirklich ein schönes Schlusswort. Sich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die man wirklich bewegen kann. Ja, und da den Fokus drauf zu richten. Das ist was, was vielen verloren gegangen ist. Ja. Und vielleicht auch nochmal, um den Schulterschluss zu eurer Konferenz zu machen. Ja, also das erlebe ich nämlich auch immer wieder, dass viele sich in diesen ganzen Konferenzen verlieren und nicht dahin gucken, wo wirklich Inhalte gut gespielt werden, wo wirklich Begegnung stattfindet, wo man den einen, zwei, drei Kontakte mitnimmt, die einem wirklich weiter nach vorne bringen. Ja. Und ich finde, das, was ihr da macht, ist wirklich die Ausnahme. Ja, also das ist wirklich gut. Das ist ein Tag, der ist richtig hart, aber den einen Tag, den kann man wirklich investieren. Ja, das bringt was. Ja.
Es ist übrigens total schön, dass du das sagst, weil das ist, ich weiß, dass Simon mit seinem Team denkt sehr stark in Value for Money und Time. Das heißt, wenn wir Menschen da haben, die in Zeit investieren, wie können wir den größtmöglichen Nutzen schaffen, dass sie halt dieses Investment angehen, um so einen Tag auf der Hinterland zu verbringen. Und das definieren wir für uns, dass wir sagen, wir wollen irgendwie die Mehrwerte dann tatsächlich auch liefern.
Ja, ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, ich habe ein paar Sachen gelernt. Cool.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, wir sehen uns am 5.6. Dann in Bielefeld.
Zu Hinterland.
Zu Hinterland. Bielefeld.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.